Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Hallo Markus.
Lieber Cedric, ich grüße dich.
Wie schaut's aus bei dir? Bist du jemand, der sich auch gerne mal in vorweihnachtliche Stimmung begibt, so einen Tag vor Heiligabend, oder sagst du, damit habe ich nichts zu tun?
Ich finde die Zeit wirklich schön, allerdings bin ich nicht derjenige, der auf Weihnachtsmärkte geht, der jetzt durch die Stadt bummelt oder sich die ganze Dekoration anschaut. Das mache ich nicht. Und trotzdem finde ich, hat es immer so eine friedvolle Stimmung. Die Leute werden, ja, kurz vor Weihnachten werden sie auch etwas, wie soll ich sagen, sie werden freundlicher. Ja? Es ist nicht mehr ganz so gehetzt alles. Es ist ja einfach eine schöne Stimmung und gerade für die Kinder ist es natürlich was Besonderes und da freue ich mich auf Heiligabend.
Feiert ihr alle zusammen?
Ich bin bei den Schwiegerleuten, ganz kleiner Kreis, mit meiner Frau, mit der Kleinen. Meine Großen sind ja schon alle aus dieser Zeit heraus, wo es was ganz Besonderes war, sind sie raus. Ich habe ja auch zwei Ex-Frauen, also sprich zwei sind bei der ersten Ex-Frau, zwei sind bei der zweiten Ex-Frau und ich feiere mit meiner Kleinen und mit meiner Frau, mit den Schwiegerleuten zusammen.
Das klingt wunderbar. Das klingt vor allem nach System und Struktur. Da hat alles seine Ordnung. Das ist doch schön.
Ja, ich war ja jetzt noch in München, habe noch mal so ein Weihnachtsessen gemacht mit meiner Familie, ja, mit meiner Mutter, meine Schwester, mein Schwager waren mit dabei, eine Nichte war mit dabei, alle meine Kinder. Und das war dann schon sehr schön, ja, wenn man da alle so zusammensitzt, dann bekommt das Ganze so einen guten Flair. Und wie gesagt, jetzt kann es bei mir losgehen.
Ja, großartig. Und trotzdem wird natürlich auch weiter Fußball geschaut. Ich meine, zweiter Weihnachtstag geht's ja schon wieder weiter mit ManU gegen Newcastle. Dann einen Tag nach den Weihnachtstagen am 27. haben wir etliche Spiele. Am 28. geht's weiter. Also 24., 25. mal ganz kurz Fußballpause und dann geht's wieder voll rein. Oder wie hältst du das?
Ja klar, ist ja wunderbar.
Sicher.
Also, was will Frage. Man mehr? Ja, was für eine Frage, Cedric. Du enttäuscht mich.
ja, ich weiß.
Nein, das ist ja gerade die schöne Zeit, wenn alle, ja. Du bist gesättigt von dem vielen Essen, von den Plätzchen und sich da auf die Couch zu legen bei trübem Wetter und dann Leute anzuschauen, die arbeiten müssen, ist doch herrlich.
Ja, das stimmt. Wie eine deutsche Baustelle, ne? Ein paar arbeiten und die meisten gucken zu. Ja, schön. Schön, schön, schön. Du, hör mal, ich glaube, schöne Weihnachten gibt's auch rund um alle Arsenal-Fans. 1-0 gewonnen beim FC Everton. Gyökeres Elfmeter und damit war die Geschichte des Spiels auch schon erzählt. Denn genau das brauchst du ja. Ne? Du brauchst so einen knappen Sieg, du brauchst irgendwie mal so diese drei Punkte, völlig egal wie, damit du Man City bloß nicht jetzt noch kurz vor Jahresfrist da auf die Eins rutschen lässt. Und Hausaufgaben gemacht, wenn auch keine leichte Kost das Spiel, aber hat am Ende gereicht. Dein Arsenal-Fazit.
Ja, sie verteidigen halt einfach gut. Sie lassen wenig Gegentore zu, sie lassen wenig Chancen zu. Und da war dann Everton eben auch limitiert. Sie haben da nicht viel kreieren können. Und dann brauchst du halt auch dieses Quäntchen Glück. Und da, in dieser Phase ist Arsenal gerade. Ja, es geht nicht ganz so leicht von der Hand. Dann brauchst du eben so einen Handelfmeter. Ich weiß nicht, was sich der Everton-Spieler dabei gedacht hat. Der geht hoch wie beim Blocken, beim Volleyball und wundert sich, dass es dann Elfmeter gibt. Ja, aber das sind dann genau diese eine Aktion, wo du brauchst, wo du dann eben in Führung gehst und dann kannst du dich fast auf deine Verteidigung verlassen. Aber sie tun sich im Moment schwer, ihr Offensivpotenzial auf den Platz zu bekommen. Wobei man sagen muss, in Everton zu spielen ist auch nicht einfach. Ja, das ist auch ein unbequemer Gegner. Sie haben selber auch nicht viele Chancen kreieren können. Aber sie haben 1-0 gewonnen und deswegen ein ganz wichtiger Sieg. Und jetzt kannst du da mal paar Tage, also ich weiß bei Man City, sie haben 3 Tage frei bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei Arsenal ist, aber die werden vielleicht auch 1-2 Tage frei bekommen, wo du mal ganz kurz durchschnaufen kannst und dann wieder mit voller Fokussierung, mit voller Konzentration an die nächste Aufgabe ran.
So ist es. Man City hat nämlich richtig Druck gemacht, haben 3-0 gewonnen. Ja, also ich glaube, für die käme eine Winterpause nicht zum richtigen Zeitpunkt, aber die gibt's ja in dem Fall auch gar nicht. Also Man City brutal stark. Haben wir schon drüber gesprochen, dass wir sie so nicht erwartet hätten. Jetzt sind sie aber so stark. Kommt da noch mehr?
Ja, das wird die Frage sein. Er war ja unzufrieden mit dem 3:0, ja, Pep Guardiola. Er hat seine Mannschaft kritisiert. Er war nicht zufrieden mit der Leistung. Es war ein Pflichtsieg, ja. 3:0 hört sich auch standesgemäß an, aber es war jetzt nicht so, dass sie West Ham an die Wand gespielt hätten. Ich weiß nicht, auch der Anspruch, glaube ich, bei Pep Guardiola ist natürlich auch exorbitant hoch, weil wenn Areola, der Torwart von West Ham, der beste Mann bei ihnen ist, dann kannst du dir ja vorstellen, also die haben schon noch die ein oder andere Torchance gehabt, haben das wirklich mit einer gewissen Klasse einfach dann für sich entschieden. Und ich glaube, dass Pep Guardiola eher so, es läuft, glaube ich, auch für ihn fast schon zu gut. Er hat, glaube ich, auch gedacht, es könnte etwas holpriger werden. Und er will jetzt bloß nicht den Schlendrian hier reinbekommen. Und dementsprechend kann ich oder bewerte ich so seine Aussagen, weil anders kannst du es ja nicht erklären. Es war ein hochverdienter Sieg. Sie waren klar die bessere Mannschaft. Sie machen die Tore, lassen nicht allzu viel zu. Klar, die ein oder andere Chance hatte West Ham schon auch, aber sie haben einen Arbeitssieg, Pflichtsieg zustande bekommen. Und ja, jetzt kommt schon auch so eine Phase, wo ja da kann's wehtun, wenn du eben die Resultate nicht einfährst, ja, weil du hast jetzt so viele Spiele hintereinander. Also da gehe ich mal schwer davon aus, dass Pep Guardiola gemeint hat, jetzt ja nicht locker lassen. Ja, wenn einer mit 3 Kilo Übergewicht aus diesen 3 Tagen zurückkommt, den nehme ich gar nicht mit nach Nottingham, glaube ich, spielen sie das nächste Spiel. Und ich glaube, dass die bleiben dran. Sie sind hartnäckig. Sie lassen Arsenal keine Erholungspause. Und das ist doch herrlich. Ja, wir haben eine extrem spannende Situation gerade in der Premier League. Und da freuen wir uns ja alle drauf, wie es beim nächsten Spieltag schon wieder weitergeht.
Absolut. Natürlich wieder funktioniert, wie kein Zweiter hat Erling Haaland. Da ist aber auch gar nicht mit zu rechnen, dass der im Laufe einer Saison mal irgendwie einen Durchhänger hat. Ne? Der wirkt so konstant, fast wie ein Roboter, hat ja auch den Roboter-Jubel da eingebaut. Das ist einfach eine Maschine, der marschiert durch. Also der wird seine Leistung bis Mai halten. Oder glaubst du, dass auch er mal eine Schwächephase bekommt?
Ja, was heißt Schwächephase? Ja, das ist einfach schon allein mit seiner Präsenz, die er da hat, die zieht ja schon mal 1-2 Gegenspieler auf sich. Und er schafft es trotzdem immer wieder, sich Freiräume zu erarbeiten, sich so zu positionieren, dieses Gefühl zu haben, da könnte der Ball hinkommen. Das haben halt einfach diese Top-Spieler, ja. Und er ist ein Top-Spieler. Und selbst wenn er hat ja schon mal die Phase jetzt gehabt, denn am Anfang hat er ja alles zerschossen. Da gab es genau noch 3 andere, die ein Tor erzielt hatten von Man City. Der Rest er. Und dann war ja mal so eine Phase dabei, wo er nicht getroffen hat. Und dann kamen die anderen so ins Laufen. Und das ist eben auch wichtig, dass du nicht nur dich auf Erling Haaland verlässt. Natürlich bist du dankbar und froh, wenn du so einen Stürmer in deinen Reihen hast. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass er in jedem Spiel 1, 2, 3 Tore macht. Ja, das wäre ja Wahnsinn. Also wenn er das hinbekommt, dann ist er, also der ist eh schon Weltklasse. Aber ich weiß gar nicht mal die nächste Steigerung zur Weltklasse, was das wäre. Also der ist für sein Alter unfassbar. Diese Quote in einer oder in der besten Liga in Europa, das ist schon sagenhaft, dass er es immer wieder schafft, die auf seine Tore zu kommen, auf seine Chancen zu kommen, und das ist schon außergewöhnlich. Natürlich hat er tolle Spieler um sich herum, ja, und nichtsdestotrotz musst du doch erstmal so viele Tore machen, Torschancen auch erarbeiten. Also das ist schon sagenhaft.
Das absolut. Auch richtig beeindruckend ist das, was Nick Woltemar in seiner ersten Premier League Saison macht. Hat jetzt gegen Chelsea seine Treffer 6 und 7 erzielt. Damit hat er nicht ganz so eine gute Quote wie Erling Haaland. Das ist aber auch gar nicht machbar, würde ich fast sagen, sondern eine andere, aber auch eine gute, eine 50% Quote. 14 Spiele, 7 Tore. Also man weiß als Newcastle-Fan, ja, jedes zweite Spiel, da trifft er mal. wenn man der Statistik glauben darf. Nick Woltemade hat früh auf 2-0 gestellt, stand schon nach 20 Minuten gegen Chelsea. Am Ende eine Punkteteilung, weil Chelsea nochmal zurückgekommen ist, kurz nach der Halbzeit James und dann João Pedro in der 66. Und dann gab es diese Punkteteilung zwischen Newcastle United und Chelsea. Vielleicht ganz kurz ein Wort zu Newcastle an sich, aber vor allem natürlich zu Nick Woltemade, den du ja gut kennst. Die Stammhörer wissen, dass du hast mit ihm ja den Sommer verbracht, so ein Stück weit. U21 ja. Europameisterschaft, da war er ja auch schon ganz vorne mit dabei, hat toll gespielt, auf sich aufmerksam gemacht. Guter Junge, hast du immer wieder gesagt, der sich auch artikulieren kann, der eine klare Meinung hat, der für was steht. Der dann ja wirklich auf dem letzten Drücker für ein Riesenpreisschild, mit dem er da klarkommen musste, dann rübergewechselt ist auf die Insel. Und der dann aber sofort funktioniert. Das ist ja fast schon eine Märchenstory. Und wenn man weiß, Newcastle ist auf Platz 11 und er hat, er gehört zu denen, die da wirklich für die Punkte aufsorgen, wie jetzt zum Beispiel immer auch am Wochenende, dann ist es am Ende des Tages trotz der hohen Summe für Newcastle ein Königstransfer, kann man schon fast sagen.
Er hat die Ablöse vergessen gemacht. Ja. Jeder Fan in Newcastle würde sagen, der war jeden Pfund war er wert. Ja. Also das ist wirklich sagenhaft, wie schnell er sich da zurechtgefunden hat. Und dann muss ich dir noch sagen, Cedric, das war eines der besten Premier League-Spiele, die ich in der Saison gesehen habe. Das war ein Tempo, das kannst du dir nicht vorstellen. Die erste Halbzeit, Newcastle hat Chelsea dominiert. Die haben sie an die Wand gespielt. Das war ein unfassbares Tempo, was die hingelegt haben. Sie haben dann eben auch die Tore gemacht, ja, wirklich tolle Tore erzielt und haben Chelsea nicht den Hauch einer Chance gelassen. So dass du mit einem, denkst du 2-0, wunderbares Ergebnis, gehst du in die Halbzeit und auf einmal kippt das Spiel, ja, geht genau in die andere Richtung. Auf einmal Chelsea, wo richtig gut Fußball spielt, wo richtig Tempo aufdrückt, wo Newcastle dann in die Defensive drückt und dann, wie es halt der Klassiker, ja, das ist ja, was du als Trainer deiner Mannschaft immer mitgibst, wenn du nach der Halbzeit rausgehst. Männer, die ersten 5-10 Minuten, da müssen wir schauen, dass wir stabil sind, ja, dass wir nichts zulassen, ja. Gleich Foul, Freistoß, wunderbarer Freistoß von James. 2-1, ja, und dann bist du am Drücker, ja, dann kriegst du als Newcastle auf einmal das Gefühl, wir können ja was verlieren und Mist, wir waren doch in der ersten Halbzeit so gut. Und zwangsläufig fällt es 2-2. Und dann war es wirklich ein Spiel auf der Rasierklinge. Du wusstest nicht, in welche Richtung schlägt das Pendel aus. Also das war wirklich toll anzuschauen. Zum Schluss schlussendlich auch eine gerechte Punkteteilung. Aber was da abging, das war sagenhaft. Das war großartiger Sport. Und da kann ich wirklich nur beiden Mannschaften gratulieren für ein unfassbares Entertainment, die sie da geboten haben. Und ich sag dir eins, Cedric, wenn du Newcastle in der ersten Halbzeit gesehen hättest, dann hättest du gesagt, die müssen um die Meisterschaft spielen. Das ist ja Wahnsinn. Die spielen aus einem Guss, die spielen ein Tempo, eine Intensität, die ist sagenhaft. Da kannst du gar nicht dagegen halten. Das ist unmöglich. Und dann zweite Halbzeit, da haben sie halt dann wieder das andere Gesicht von ihnen gezeigt. Da sind sie dann passiver geworden. Chelsea ist immer dominanter geworden, immer druckvoller geworden. Chancen haben sie dann zulassen müssen und dann, wie gesagt. Aber es war ein großartiges Fußballspiel und ich war richtig geflasht danach. Ja, das war so beeindruckend, dass ich so richtig geflasht war und da möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei beiden Vereinen, bei beiden Mannschaften bedanken, weil das war großartiger Sport.
Ja, du bist immer noch geflasht, man hört das. Und das muss man erstmal schaffen bei der Unmenge an Spielen, die du schon nicht nur selber bestritten, sondern eben auch danach noch gesehen hast. Tausende, würde ich fast sagen. Und wenn man dich dann noch so begeistern kann, dann muss man schon ordentlich was auf dem Rasen gezaubert haben. Also ich habe nur die Zusammenfassung gesehen und kann das natürlich bestätigen, aber du hast ja in voller Länge gesehen, so wie ich raushöre. Und 90 Minuten Tempo-Fußball wohl gut eingeteilt, ne? Also ich würde sagen, Kräfteverhältnis, auch so wie du es beschreibst, 50-50 in der ersten Halbzeit Newcastle, in der zweiten Halbzeit Chelsea. Das macht natürlich Spaß, gerade auch eben als neutraler Zuschauer. Wie ist das zu werten? Ist das so zu werten, dass du sagst, okay, Newcastle hat in der ersten Halbzeit alles rausgehauen, was es da gab an Power, an Energie. Jeder ist bis an den roten Bereich ist rauf und runter gelaufen, hat Tempo vorgelegt. Und deswegen war für die zweite Halbzeit einfach dann nicht mehr diese gleiche Intensität drin. Oder war es ganz anders, dass Chelsea plötzlich eben dieses Tempo mitgehen konnte und deswegen eine spielerisch andere Dynamik reinkam? Also war es falsche Kräfteeinteilung von Newcastle oder bist du völlig fein damit, wie es gelaufen ist? Wie würdest du es technisch-taktisch analysieren?
Also es zeigt mir, dass Eddie Howe definitiv die Mannschaft erreicht. Ja? Also er hat ein gutes Miteinander mit der Mannschaft, weil sonst kannst du nicht so performen, das wäre unmöglich. Ja? Dann hast du natürlich die Woche zuvor das Derby verloren gegen Sunderland. Also es war auch ein Stück weit Wiedergutmachung, ja? Die Fans wieder abzuholen. Ja? Jetzt müssen wir in Vorleistung gehen, damit die Fans dann eben auch da sind. Und das war sagenhaft, was die da in der ersten Halbzeit hingebrezelt haben. Und genauso andersrum, ja. In der Halbzeit kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Maresca, der Trainer von Chelsea, gesagt hat, hey Männer, wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir 5 oder 6 Stück. Also wir müssen uns jetzt steigern. Und nochmal, das ist ja, Chelsea hat eine Top-Mannschaft, das ist Clubweltmeister. Also das sind keine Pappnasen, das ist allerhöchstes Regal, was da rumläuft. Und sie hatten 0,0 Chance. Und ich glaube, dass er sehr froh, dass er nur mit 2-0 in die Halbzeit gekommen ist. Und der wird mit Sicherheit auch ein paar Takte gesagt haben. Und das ist oft so, Cedric, wenn du eine fantastische erste Halbzeit hinlegst, dann diese 15 Minuten Break, die machen was mit dir. Ja, du kommst vom Gaspedal auf einmal Stopp. So, und dann wieder da auf die Tour zu kommen, das ist nicht so einfach. Da brauchst du dir auch ja so ein bisschen das Momentum dann, dass du gleich am Anfang vielleicht eine Aktion hast, wo du dann sofort wieder reinkommst. Aber das ist da nicht der Fall gewesen, weil Chelsea auf einmal dominanter geworden ist. Sie haben mal das gezeigt, was sie können. Dann kriegst du natürlich nach 4 Minuten schon das 2-1 und dann kippt halt so ein Spiel. Da kann ich der Mannschaft gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Das sind dann Dynamiken im Spiel, die einfach dann so stattfinden, die dann so eine, wo es dann wahnsinnig schwer ist für die Mannschaft, da wieder raus sich zu arbeiten. Ja? Und nochmal, wir sprechen ja nicht von irgendeinem Fallobst, sondern wir sprechen von Chelsea. Ja? Das ist eine Top-Mannschaft. Und dann mit dem 2-2, dann auf einmal ging es so, jetzt bin ich gespannt. Wer ist in der Lage, den Lucky Punch zu setzen? Ja? Und das konntest du nicht voraussagen, deswegen war es dann auch verdient. Aber wie gesagt, es nimmt dann so Dynamiken, so Spiele hat ja so verschiedene Phasen auch. Und die sind wirklich, aus einem Guss war die erste Halbzeit, da war nicht mal 5 Minuten oder 2 Minuten mal so eine Verschnaufspause dabei, sondern es ging nur im High Speed und High Level. Und auf einmal musst du runtergehen von dieser, sag ich mal, du bist bei 7000 Umdrehungen und auf einmal musst du wieder auf Null. Und da wieder auf die 7000 zu kommen, das ist brutal schwer. Ja? Das ist nicht einfach und vor allem, wenn der Gegner Chelsea heißt.
Ja, ich habe viel gelernt. Danke. Das ist genau das, was man eben hier braucht, wo ich sage, da bin ich ganz, ganz froh, dass ich da mit jemand hier drüber sprechen kann, der selbst auf dem Niveau gespielt hat, weil genau das ist ja oftmals das, was sich der Fan fragt. Und in dem Fall auch ich mich gefragt habe, warum kann man denn, wenn man 45 Minuten Vollgas gibt als Leistungsfußballer, warum kann man das nicht auch 90 Minuten machen? Warum dieser Bruch? Aber du hast es wunderbar erklärt, dieses auf Null und dann wieder Fahrt aufnehmen, ist eben nicht so einfach. Es sei denn, man hat vielleicht eben dieses Momentum, diese eine Aktion direkt zu wiederbeginnen und dann kommt man da wieder in die Spur. Also, schön erklärt, danke dafür. Und jetzt vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf eine Personalie von Newcastle. Nicht Woltemade, sondern der andere Deutsche, Thiago. Malik Thiago, der an sich ja auch absolut stabil hinten steht und viel auch richtig und gut macht und jetzt aber eine unglückliche Situation hat, kann passieren, ist weggerutscht, deswegen so ein bisschen Unglücksrabe, mitverantwortlich dafür, dass das 2-2 fiel und dass das am Ende vielleicht auch nur unentschieden ausgeht, wobei man sagen muss, das Tor fiel in der 66. Da war noch viel Zeit, kann man also so jetzt nicht drauf zurückführen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ist es spielentscheidend gewesen, dass es nicht zum Sieg gereicht hat, nur ein Unentschieden geworden ist? Was hältst du von der Personalie Thiago generell? Wie siehst du ihn? Vielleicht mal kurz ein Wort dazu.
Ja, mir gefällt der Junge extrem gut. Der bringt wahnsinnig viel mit, hat in Italien viel gelernt, aber jetzt kommt er nochmal auf ein anderes Level. Und natürlich schade, dass er diesen, er ist schuld. Das ist mein Job als Innenverteidiger, eben nicht auszurutschen. Ja, er rutscht halt aus, wobei ich auch sagen muss, er steht nicht gut. Ja, er steht an der Außenseite, sodass ich Pedro in die Innenseite reindrehen kann und praktisch aufs Tor laufen kann. Da muss er die Innenseite, da muss er stehen, ja, um dann ihn eher nach außen, also wenn ich schon ausrutsche, dann muss er wenigstens nach außen weglaufen. Das war natürlich schade, weil er bis dahin wirklich ein tolles Spiel auch gemacht hat und die Entwicklung ist absolut positiv. Und das sind eben genau, und da werde ich ihn jetzt genau beobachten, ja, wenn als Verteidiger, nochmal, du wirst es nicht schaffen, fehlerfrei durch eine Saison zu kommen. Ja, du wirst mit Sicherheit bei ein, zwei Toren wirst du deine Aktien mit dabei haben, ja. Und wichtig ist aber, wie reagierst du darauf? Und das ist eben das Entscheidende jetzt für mich. Lasst er sich jetzt da so ein bisschen runterziehen oder bleibt er stabil, auch mental stabil, weil er weiß, hey, ich bin ein guter Junge, ich bin Top-Verteidiger. Ich spiele jetzt, seit ich die Chance bekommen hat, jedes Spiel. Ich habe mich da wirklich hineingefightet, hineingearbeitet. Die Reaktion, da bin ich jetzt sehr gespannt, ja, weil nochmal, ich halte extrem viel von ihm, weil er bringt wahnsinnig viel mit. Er hat einen Körper, er ist schnell, er ist kopfballstark, er hat eine gute, solide Technik. Also der bringt alles mit, was einen guten Innenverteidiger auszeichnet. Und wichtig ist jetzt eben aus solchen Fehlern zu lernen, ja, das abzuhaken, selber zu verarbeiten, aber dann beim nächsten Mal eben besser zu machen oder am besten möglichst halt, dass es nicht nochmal passiert, weil ganz ehrlich, wenn ich mal ausgerutscht wäre und Hermann Gerland hätte es gesehen, der hätte mich so bei den Ohren durchs Stadion geschleift, das kannst du dir nicht vorstellen. Also das war für Hermann Gerland das absolute No-Go. Ein Innenverteidiger darf nicht ausrutschen, deswegen bin ich da, Gott sei Dank ist es mir seltenst passiert. Aber klar, mit diesen neuen Plätzen, Hybridplätzen auch, die sind halt auch ein bisschen anders wie früher der ganz normale Rasenplatz. Der hat natürlich auch im Winter anders ausgesehen. Ja, also wir haben ja auf Kartoffelacker spielen da müssen zur Winterzeit. Heutzutage, wenn du dir die Plätze anschaust, das sind ja Teppiche im Dezember, wo du denkst, hey, sag mal, wie kriegen die das dahin? Das ist ja Wahnsinn, ja, aber klar, weil es halt Hybridblitze sind und da ist die Bodenbeschaffung schon nochmal ein bisschen anders. Also da kann es dann schon auch passieren, dass du da auch halt einfach auch mal wegrutscht.
Das ist so. Ich habe ihn über 90 Minuten gesehen in Leverkusen, als seine Mannschaft in der Champions League dort gespielt hat, da war er kurz vorm Platzverweis. Ich habe da schon rot gesehen, als er Patrick Schick da abgeräumt hat, der dann eben auch nicht mehr weiterspielen konnte, der sich da hat eine Verletzung zugezogen. Und jetzt die Aktion. Aber gut, ich meine, auf dem Niveau, egal ob jetzt Premier League oder Champions League, das sind ja immer Zweikämpfe und auch Situationen nahe des roten Bereichs. Ne? Also ganz oft entscheidet er solche Dinge eben für sich und mal ist es dann eben auch das Foul oder das Wegrutschen. Das ist eben alles ganz eng beieinander. Das kann man schon so beschreiben. Auf dem Niveau hast du halt keine Zeit. Da, wenn du dann Ticken zu spät kommst, dann sieht's halt blöd aus. Entweder führt's zum Gegentor oder du erwischt den Spieler und nicht den Ball und dann ist auch gerne mal Platzverweis. Das ist einfach so. Mit dem Risiko muss man als Verteidiger auf dem Niveau leben. Ne?
Du, das sind Millisekunden, wo du entscheiden musst. Ja? Und klar, das zeichnet ja dann auch einen Top-Spieler zu vielleicht nicht ganz so guten Spieler aus, ja, dass der halt die richtige Entscheidung trifft. Dass er weiß, ey, wenn ich jetzt gehe, dann schaffe ich's. Oder hey, jetzt muss ich halt nicht dieses Risiko gehen. Ich bleib lieber auf meinen Beinen und lass ihn den Ball annehmen. Das sind Millisekunden, wo du entscheiden musst und da wandelst du natürlich immer so hauchzart an einer Verwarnung oder an einer roten Karte, weil wie gesagt, da musst du und vor allem je mehr Spiele du drin hast, du wirst ja auch vom Kopf her etwas müder, ja, und das zeichnet dann die Topspieler eben auch aus, dass sie trotz Müdigkeit die richtigen Entscheidungen treffen und das und da ist er auch in einem Prozess drin, ja, du hast ja schon erwähnt in GR Leverkusen, ja, mit Licht und Schatten jetzt wieder, also das ist so eine Phase, wo jetzt viele Spiele gemacht hat, auch zum Teil alle drei Tage ran musste. Und jetzt gilt's eben, da stabil zu bleiben, mental stabil zu bleiben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn er das hinbekommt, ja, dann steht ihm die Tür offen für einen ganz großen Innenverteidiger.
Ja, er ist ja auch noch jung. So, Apropos, jung und dynamisch. Wir kommen zum nächsten Deutschen, der spielt für Liverpool, heißt Florian Wirtz und hat seinen ersten Scorerpunkt endlich einfahren können. Die Vorlage zum 1-0 auf Alexander Isak, den Ball durchgesteckt. Ein klassischer Florian Wirtz-Move, mehr oder weniger No-Look, die Bahn runter. Und dann war für Isak der Weg frei, der dann hat gut abschließen können, der sich dabei aber verletzte. Also es war ein teuer erkaufter Sieg vom FC Liverpool bei Tottenham Hotspurs. 2-1 haben sie gewonnen, eben auch dank Florian Wirtz, aber auf Kosten der Verletzung von Alexander Isak. Vielleicht ein Wort zu Wirtz, zu seiner Vorlage, zum FC Liverpool. Für ihn sicherlich gut, dass er da zum Tor hat beitragen können. Isak-Ausfall wiegt schwer, kann ich mir vorstellen, sehr schwer. Ein Sieg mit Licht und Schatten.
Ich habe ja gerade geschwärmt über Newcastle gegen Chelsea. Das war ein fantastisches Fußballspiel und dann habe ich einen Fehler begangen, dass ich dachte, ich muss mir jetzt auch noch Tottenham gegen Liverpool reinziehen. Ach Gott, Cedric, da haben mir die Augen geblutet. Ja, das war ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal so ein schlechtes Premier League Fußballspiel gesehen habe. Bei allem Verständnis, das ich habe, ja, nochmal, bei Tottenham läuft's nicht, bei Liverpool läuft's nicht. Dass du da jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielst, das war mir eigentlich vornherein schon klar. Aber wenn dann trotz alledem, das sind ja Hochkaräter auf dem Platz. Und wenn ich da, ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal so viele Stockfehler gesehen habe, technische Unzulänglichkeiten. Das zeigt einfach, da ist eine extrem hohe Verunsicherung nach wie vor da. Die erste halbe Stunde war ein grauenhaftes Spiel, also wirklich grauenhaft zum Anschauen. Normalerweise hätte ich umschalten müssen, aber zum Liebe dieses Spiels und die Liebe zur Premier League hat es einfach mich nicht wegschalten lassen. Und dann kam Xavi. Der hat das Ganze dann angeheizt, ja, der mit einem unfassbar dämlichen Foul die rote Karte bekommt. Also wenn Stürmer meinen, sie müssen aggressiv sein, dann wird's meistens echt gruselig. Der hat dem mit offener Sohle den Van Dijk ohne Not in die Achillessehne getreten, wo du dir denkst, alter Falter, was ist denn mit dir los? Keine Chance, den Ball zu bekommen. Aber er wollte halt zeigen den Fans, seinem Trainer, hey, ich bin auch aggressiv, ich bin nicht nur ein Künstler. Ja, berechtigterweise rote Karte raus. Und dann hat das Spiel etwas an Dynamik gewonnen, ohne dass es jetzt ein berauschendes Fußballspiel war. Liverpool konnte in Führung gehen, eben teuer erkauft mit Isak. Das hat natürlich extrem wehgetan, diese Verletzung. Ich glaube, Wadenbeinbruch habe ich jetzt irgendwo gelesen. Also das ist schon bitter. Dann legst du nach mit EGTD, legst du nach. Dann denkst du, alles ist safe, alles ist gut. Einen Mann weniger, Tottenham. Also die haben keine Chance und sie haben auch alles im Griff. Und dann siehst du dieses Gerüst, Liverpool ist so fragil, ist so instabil. Dann macht Richarlison natürlich aus was? Aus einer Ecke macht er das Tor. Das 2-1 und dann hat es nochmal gebrannt. Du kannst es dir nicht vorstellen. Bis der Kapitän von Tottenham, Romero, meinte, jetzt muss ich auch noch meinen Teil dazu beitragen und mit Gelb-Rot vom Platz fliegt, weil ich halt wieder gemotzt habe. Ich glaube, es war nicht einmal ein Foul, ich glaube, es war ein Motzen. Dann fliegt er auch noch runter und trotzdem, du hattest Angst, dass Liverpool das Ding nicht über die Zeit bekommt. Also das war unglaublich, bis zum Tor von Richarlison, alles im Griff. Du hast Tottenham überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Es war wie beim Handball, du hast sie in den 16er gedrückt, du hast sie drumherum gespielt, ohne selber großartig gefährlich zu werden. Aber was dann passiert, wenn die ein Gegentor bekommen, das war ja wirklich Hanebüchen. Also die können heilfroh sein, dass sie das Ding 2-1 über die Zeit gerettet haben. Ja, und Florian Wirtz war noch, sage ich mal, einer der, ohne dass er jetzt großartig gespielt hätte, er war einer der Besseren. Das muss ich ganz klar sagen. Er ist bemüht, er versucht, die Räume zu finden, wie er es versucht hat, eben auch in Leverkusen. Die Spieler finden ihn nicht, sie suchen ihn auch nicht, sie trauen sich auch nicht, die Bälle dann zu spielen. Und Cedric, ich mache mir ja wahnsinnig viele Gedanken um den Jungen, ja, weil ich finde, das einfach ein so unfassbar talentierter, fantastischer Spieler. Und dann habe ich gedacht, warum funktioniert das nicht? Warum geht das nicht bei Liverpool? Das gibt's doch nicht. Das ist so ein herausragend guter Fußballer. Den kannst doch überall reinstecken. Der zeigt dir immer was. Und dann kam's mir. Ich hab die Lösung gefunden. Miloš Kerkeš, der linke Verteidiger von Liverpool, spielt mit Florian Wirtz auf einer Seite. Und das passt überhaupt nicht. Also der Miloš Kerkeš, bei aller Liebe, das ist einfach kein Topspieler. Der darf bei so einer Mannschaft eigentlich nicht regelmäßig spielen. Das ist ein Spieler, den kannst du mal bringen, wenn dein Top-linker Verteidiger mal eine Pause braucht oder verletzt ist, dann darf der mal ran, aber mehr auch nicht. Und wenn das dein Hauptlinker Verteidiger ist, dann weißt du, dass Florian einfach ein Riesenproblem hat, weil mit dem kannst du nicht zusammenspielen. Wenn du einen Grimaldo gewohnt bist oder gewohnt warst, dann kannst du nicht mit Miloš Kerkeš zusammenspielen. Das geht einfach nicht. Das ist ein Hackklotz. Der macht alles falsch, was man falsch machen kann. Ich habe mal aufgepasst. Jede Situation, wo er den Ball von Florian bekommt, wo er dann mal auf die Grundlinie kommt und flanken oder zurückpassen kann, der hebt nicht einmal den Kopf hoch und schaut, wo ungefähr jemand stehen könnte. Der haut jeden Ball blind in den 16er rein und dem wird das gar nicht auffallen, wenn gar keiner in der Box ist. Wenn keiner im 16er, das wird dem gar nicht auffallen, der wird trotzdem reinflanken, weil er es nicht sieht. Er sieht es nicht. Und das ist ein Riesenproblem für einen Florian. Und dadurch kommt er nur so halbwegs in die Spiele hinein, wobei er ist Man of the Match geworden. Aber das, wie gesagt, das war jetzt nicht großartig schwer, weil das war wirklich ganz schwere Kost und ganz viele Spieler, wo nicht an ihre Leistungsgrenze kamen. Aber weil ich mir so viel Gedanken gemacht habe, warum funktioniert das nicht? Aber mit Miloš Kerkeš auf einer Seite zu spielen, das ist Höchststrafe, glaub es mir. Das ist für so einen Fußballer wie ihn eine absolute Höchststrafe. Wenn du einen Grimaldo gewohnt warst.
Warum sieht das Slot nicht oder hat er einfach keine Alternativen?
Du hast keine Alternativen. Robertson ist auch nicht mehr Robertson wie vor 10 Jahren. Ja, der großartig, wobei ich dann trotzdem sage, also da wäre mir Robertson trotz alledem 10-mal lieber. Also der hat wenigstens eine Fußballintelligenz. Das ist grauenhaft, also wirklich grauenhaft. Also da muss Liverpool definitiv was tun, weil das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das geht nicht. Ne? Du wirst vielleicht mal ein bisschen, mal das ein oder andere Spiel, ein Highlight-Spiel von ihm dabei haben, weil nochmal, ich drücke mich gerade sehr hart aus. Natürlich ganz so ist es nicht, aber doch, weil er fußballerisch einfach nicht auf dem Niveau ist wie Florian Wirtz und nicht mal annähernd auf dem Niveau ist. Das war Grimaldo. Grimaldo war auf dem Niveau. Und wenn er es dann mal schafft, der weiß nicht, was in der Box los ist. Er weiß nicht, wo seine Mitspieler stehen. Der haut die Dinger einfach blind rein und das ist dann so vergeudete Mühe, ja. Du kannst ihm ja das Engagement nicht absprechen. Der gibt immer alles. Das ja, aber das reicht nicht. Auf dem Niveau, wenn du die ganz großen Töpfe gewinnen willst, dann wird das nicht reichen.
Ja, mal gucken. Der Winter kommt, ob da noch irgendwo ein linker Verteidiger auszugraben ist, der mehr Qualität mitbringt und sich mit Florian Wirtz besser ergänzt. Es bleibt abzuwarten. Schauen wir zum Abschluss der Folge noch ganz kurz auf den Tabellendritten Aston Villa, denn die bleiben auch deswegen vorerst Dritter, haben jetzt sogar schon 7 Punkte Vorsprung auf den 4. Chelsea, weil sie wieder mal haben gewinnen können. 10. Sieg in Folge, Wahnsinn, Aston Villa, so ein bisschen die Mannschaft Europas, finde ich, würde ich fast behaupten. Rodgers 2-mal sehenswert getroffen gegen Man United, also die Erfolgsstory geht einfach weiter und Man U, ja, kann solche Spiele einfach nicht ziehen.
Rodgers ist die englische Antwort auf Arjen Robben, ja, also es ist unglaublich, er macht genau dasselbe, nur von der linken Seite weg, auf dass er auf seinen starken rechten Fuß gehen kann, zieht nach innen, schlänzt das Ding auf den langen Pfosten und wieder 2 sehenswerte Tore. Wobei man sagen muss, Man United war besser, ja, also es war eines der besten Man United Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe. Sie haben wirklich Aston Villa alles abverlangt. Sie waren dominierend. Sie haben Ballbesitz. Sie haben Aston Villa überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Aber ja, in den entscheidenden Momenten, ja, es ist klar, es ist auch nicht ganz so einfach zu verteidigen, wenn einer im Tempo auf dich zugeht, aber sie machen selber die Chancen nicht und lassen halt dann trotzdem wieder zwei Tore zu und das ist natürlich schon frustrierend für Man United, weil wie gesagt, sie haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht, sie haben ja Aston Villa wirklich am Rande gehabt und da hat sie, glaube sie auch ein Stück weit dieser Lauf jetzt auch gerettet. Ja, wenn du natürlich so einen Monsterlauf hast, dann ist die Brust groß, dann ist das Selbstverständnis da, dann ist das Matchglück auf deiner Seite, dann sind die Nuancen auf deiner Seite und das war in dem Fall so und da haben sie wirklich das Portion Glück auf ihrer Seite gehabt, aber da fragt keiner mehr. Ja, jetzt kurz erholen und dann geht's wieder weiter und du gehst mit diesem sagenhaften Lauf von 10 Siegen, also das ist ja unglaublich, 10 Siege hintereinander, das ist schon grandios und du siehst, auf einmal kommst du vom vorletzten Platz, bist du auf einmal Dritter und bist auf Tuchfühlung zu Arsenal, ja? Ich glaube 3 Punkte sind's zu Arsenal und ja, herzlichen Glückwunsch. Also da bin ich sehr gespannt und das freut mich ja, dass es jetzt nicht nur ein Zweikampf ist, sondern dass er Aston Villa da so im Deckungsschatten, wo keiner so auf dem Schirm hat, da mit dabei ist. Und ich hoffe, ich könnte das noch lange, lange noch da oben mitschwimmen, weil das tut so einer Liga immer gut, wenn da mehrere Vereine um die Meisterschaft betteln.
Ja, absolut. Und das ist auch etwas, was die Premier League ganz klar aktuell der deutschen Fußball-Bundesliga voraus hat. Die Spannung an der Spitze. Du hast gerade richtig gesagt, Arsenal auf der 1, Man City auf der 2, Aston Villa auf der 3. Alle drei Mannschaften trennen gerade mal mickrige 3 Punkte. Also ein ganz klarer Dreikampf um den Titel aktuell, jetzt kurz vor Weihnachten. In der Bundesliga, glaube ich, kann man den Bayern schon gratulieren, da ist nicht mehr viel. Das sind jetzt schon 9 Punkte auf den zweiten Dortmund. Ja, da ist die Messe gelesen. Aber in England, da bleibt's hochspannend. Vor und nach Weihnachten. Und direkt nach Weihnachten sind wir ja auch wieder mit am Start. 29.12. ist, glaube ich, der Montag. Ne? Da werden wir unsere letzte Folge dann senden für dieses Jahr und auf das schauen, was da während des zweiten Weihnachtstages und kurz danach passiert ist. Es geht halt da weiter in der Premier League. Und nicht, dass am Ende des Tages Aston Villa noch Man City oder vielleicht sogar Arsenal überflügelt jetzt rund um den Jahreswechsel. Kann alles passieren, der Fußball bleibt verrückt. Für den Moment aber ganz, ganz lieben Dank, Markus, für ganz viel Expertise und tolle Einschätzung zu den Spielen, zu den einzelnen Protagonisten, die Premier League so spannend machen. Und jetzt wünsche ich dir und deiner Familie und vor allem auch euch, lieben Hörern, euch und euren Familien entsprechend frohe Festtage, eine schöne Weihnachtszeit, eine ruhige, also ich wünsche das immer alles, eine ruhige, eine besinnliche. Nicht, dass weil das so schön kirchlich klingt, damit habe ich eher weniger zu tun, sondern weil ich das mir auch immer wünsche, dass man mal runterkommt, ne, mal wirklich auf Null kommt, diesen ganzen Stress von außen mal weglässt und dann mit Power ins neue Jahr. Ich glaube, das kann man so machen, oder Markus?
Lieber Cedric, das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank für eine tolle Zeit bis dahin und vor allen Dingen dir, deiner Familie. Schöne Weihnachten, besinnliche Weihnachten. Liebe Zuhörer, das wünsche ich Ihnen natürlich auch und vor allem bleibt's gesund.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren, erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.